Fritz. Podcast.
Dennis Kogel. Trackback.
Und Facebook will in Deutschland aufräumen. Es will vorgehen gegen Hasskommentare. Das hat neulich Facebook-Managerin Sheryl Sandberg in Berlin gesagt und angekündigt, dass mit externen Partnern, wie zum Beispiel der Bertelsmann-Gruppe, Firmen gegründet werden, in denen Leute Hasskommentare bekämpfen sollen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich so, einer dieser Menschen zu sein? So ein Customer Care Agent, wie das so genannt wird. Und darum habe ich Pia interviewt, die hat genau das gemacht, bei Spielefirmen, für Online-Rollenspiele und bei E-Commerce-Unternehmen. Den Nachnamen nenne ich aus Schutz nicht, die Infos über die Qualifikationen und so weiter sind mir aber bekannt. Und das Erste, was ich von Pia wissen wollte, war, wie ist eigentlich dieser Job? Was macht man da?
Generell ist es so, dass man in der Regel von einem Betreiber, von einer Community damit beauftragt wird, dass man die eigenen Terms of Service, also die eigenen Nutzungsbedingungen für diese Community umsetzt. Bei Facebook ist es halt so, dass du sozusagen dann täglich einloggst mit deiner Routine und gehst halt hin, guckst durch, welcher Kommentar ist gegen unsere Regeln und dann gehst du halt hin und du kannst, hast verschiedene Moderationsmöglichkeiten, die Facebook dir als Seitenbetreiber quasi zur Verfügung stellt. Unter anderem kannst du halt die Kommentare löschen lassen, du kannst die Kommentare verbergen, du kannst die Person der Seite verweisen. Aber nichts davon hat Einfluss darauf, wie die Person zum Beispiel Facebook selber benutzt.
Was ist denn so deiner Erfahrung nach die allerschlimmste Community, mit der du zu tun hattest?
Also, wenn du halt morgens aufstehst und deine Kollegen plötzlich mit großen Augen da sitzen und es hat eine, ich sag mal, eine Art Cyberattacke gegeben auf deine Seite und alles ist voller Kinderpornografie. Das ist ein Moment, wo du schlucken musst. Das ist der Moment, und du musst dir das ansehen, weil du bist der Moderator. Du musst dir jeden Post ansehen und du musst das wegmachen. Das ist das Schlimmste, was je passiert ist. Wenn sowas passiert, ist das aber in der Regel, hat das weniger mit echten Kunden oder echten Community-Mitgliedern zu tun, die wirklich was aussagen wollen, sondern das sind dann gezielte Attacken, die einfach, das ist halt Disruption. Also es ist Störung. Es ist Trollen. Es sind solche Dinge, die dann einfach dafür gemacht sind, um dich zu schocken oder alle zu schocken und irgendwie großes Aufsehen zu erregen. Ansonsten sage ich mal, Gaming-Communities sind, Gaming-Communities sind schon sehr leidenschaftlich in allem, was sie machen. Aber E-Commerce ist da nicht anders, ganz ehrlich. Die Ausdrucksweise der Leute, weil die Zielgruppe anders ist, ist vielleicht ein bisschen anders. Du kriegst das ab, aber ich habe mir das nie persönlich genommen, eigentlich.
Also wenn ich jetzt unter ein YouTube-Video gucke und mir da Kommentare durchlese, dann verliere ich so nach 5 bis 10 Sekunden den Glauben an die Menschheit. Dann gehst du nach Hause, nachdem du das 7, 8 Stunden gemacht hast. Wie fühlt man sich danach?
Also YouTube ist der Ort, wirklich, also hands down, es ist der Ort im Internet, wo du nicht die Kommentare lesen solltest. Keine Ahnung, ich habe auch schon YouTube-Kanäle moderiert. YouTube, wirklich, das sind die Badlands. Auf YouTube tippen 12-Jährige Penis, Porno, irgendwas ein, keine Ahnung, und kriegen dann halt Ergebnisse, die manchmal auch gar nichts damit zu tun haben, weil der Suchalgorithmus bei YouTube ist auch fantastisch. Ich bin ganz großer Fan von der Plattform, aber es ist tatsächlich so, dass die Demografie dafür sorgt, dass jeder überall landet. Das heißt, Menschen, die X eingeben, landen bei Z. So treffen halt Welten aufeinander. Und das sorgt für relativ starken Meinungsaustausch. Deswegen sage ich einfach, ich persönlich versuche mich reinzuversetzen in die Horden von Leuten, die einfach einen schlechten Tag hatten. Oder vielleicht auch einfach nicht die Art von Mensch, mit der ich mich gerne umgebe, aber die existiert und die vielleicht es gar nicht so böse meint. Ich glaube, jeder 12-Jährige, der da reinkommt, möchte was besonders Gemeines schreiben, weil der andere hat was besonders Gemeines geschrieben. Das heißt, diese Stimmung, die aufkommt, die eben auch schwer zu moderieren ist, die trägt sich so weiter und ich glaube, die meisten 12-Jährigen oder auch älteren Menschen oder jüngeren Menschen, die auf YouTube schreiben, hoffentlich nicht jünger, aber so ist das nun mal heute, sind eigentlich gar keine schlechten Menschen. Zumindest möchte ich das glauben.
Das war Pia. Sie hat als Customer Care Agent gearbeitet, als Mensch, der Kommentare auf Social Media moderiert und löscht und hat unter anderem eine Kinderporno-Attacke auf ihre Webseite mitbekommen. Und ich glaube, das ist halt ein wirklich, 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 wirklich harter Job, bei dem ihr erstens eine dicke Haut braucht, aber eben auch eine generell sehr positive Einstellung Menschen gegenüber, um nicht daran kaputt zu gehen. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de Da verlinke ich euch ein paar Artikel dazu. Und jetzt gibt's Netzmusik. Dollface von Hyphervescent. This really shouldn't work at all, but it does. I'm back and forwards like a supercharged shuttle bus. You got me upside down all over the place, giving me the innocent baby doll face. You reach out with your gentle hands and crush me like a monstrous man-eating clown. Everybody thinks I'm a fool for you, 'cause no one knows the things that I know that you can do. Dollface von Hyphervescent. So ein Typ, der wollte Designer werden, dachte sich im letzten Moment, nee, Quatsch, ich brauche eine Band, Mann. Ich brauche wirklich eine Band. Und ich bin so dankbar dafür, weil das so ein toller Song war. Ich mochte das sehr. Ich habe einfach auf Dinge getrommelt hier im Studio, während ihr das nicht hören könntet. Das ist Netzmusik war das. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links dazu. Die Welt ist unfair und gemein und rassistisch und sexistisch, aber der Code, der das Internet regelt, die Algorithmen, die sind fair und blind wie Justitia. Das ist so die alte Technik-Utopie der Nerds und der frühen Internetpioniere, aber so ganz genau so ist es nicht. Zu Vorurteilen im Programmiercode, da forscht die Ingenieurin Professor Dr. Corinna Barth von der TU Braunschweig. Und ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert am Flughafen in München, wofür ich sehr, sehr dankbar war. Und meine erste Frage war natürlich, warum stimmt eigentlich diese Nerd-Utopie nicht so ganz? Warum ist Code nicht fair?
Man sieht ja nicht unbedingt genau, was in den Algorithmen passiert, aber wir können natürlich die Effekte uns angucken. Und die Effekte sind eben häufig die, dass es so etwas gibt. Ein schönes, krasses Beispiel sind die Google Autocomplete-Verlängerungen, auf die 2013 die UN-Frauen auch hingewiesen haben mit einer großen Aktion, wo eben solche Eingaben bei der Suche wie Frauen sollten oder Frauen sollten nicht zu Verlängerungen geführt haben, wie Frauen sollten nicht wählen, die automatisch erzeugt wurden, oder Frauen sollten keine Chefinnen sein oder Chef sein. Und das wird eben von den Algorithmen, vom Code so gestrickt.
Jetzt gibt es bestimmt Menschen, die sagen, naja komm, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch Schnurz, das ist doch klar. Gibt es problematischen Effekte tatsächlich oder ist das eher so ein kleineres Problem?
Natürlich sind Medien immer wieder dabei und dazu zählt eben auch das Internet und Suchergebnisse oder solche Verkomplettierungen von Sätzen, die tragen mit dazu bei, was wir denken, was wir fühlen, was wir tun. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, die immer wieder zeigen, dass es noch tiefer geht, wo eben gezeigt wurde in Studien, dass beispielsweise eben bestimmte Bilder mit Vorurteilen gelinkt werden oder eben auch bei bestimmten Bewerbungsmuster rassistische oder sexistische Vorannahmen mit drin haben, sodass, was weiß ich, eben Werbeanzeigen oder Informationen da mit am Rande angezeigt werden durch die Algorithmen, durch den Code, die eben nahelegen, dass jemand, wer sich da gerade bewirbt, insbesondere dann eben Frauen oder in US-Amerika dann Schwarze, dass die dadurch dann eben weniger Chancen haben, dass sie eben weniger Angebote kriegen, und das will man natürlich nicht bei der eigenen Bewerbung dabei haben.
Was können wir eigentlich dagegen tun? Was können Entwickler dagegen tun, dass man das vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen fairer macht?
Wir müssen erstmal sagen, was es heißen kann, dass Algorithmen ethisch sind, dass Algorithmen geschlechtergerecht sind und das nach Möglichkeit dann irgendwann auch in die Ausbildung hineinzubringen, wenn wir da gesicherte Forschungsergebnisse haben oder sogar umgekehrt die Studierenden heutzutage genau an solchen Fragen mitarbeiten zu lassen. Und es muss Thema werden. Und bisher ist es eben so, dass dann doch sehr strikte Trennungen da sind. Die Trennungen verlaufen zwischen, hier haben wir Technik, hier machen wir Naturwissenschaften und die sind alle neutral in ihren Ergebnissen. Und auf der anderen Seite haben wir Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, die sich mit Reflexionen beschäftigen. Und das zusammenzubringen, das ist sozusagen ein Weg, finde ich, wo es hingehen könnte, wo wir weiterarbeiten könnten und was etwas bewirken könnte. Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Wir können da jetzt nicht auf ganz schnelle Ergebnisse warten.
Professor Dr. Corinna Barth von der TU Braunschweig forscht zu Vorurteilen im Code. Super, super spannend. Im Blog zur Sendung, da verlinke ich euch einen sehr, sehr guten Artikel zum Thema. Die URL ist trackback.fritz.de.
Someone to clean up this mess, but I don't believe it.
On a Beach von Ellie. Da kann man so ganz, 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 ganz viele Pop-Zitate raushören. Ihr könnt ja versuchen, die alle aufzulisten. So ein bisschen Musikwissenschaft für Samstagabend, wenn ihr auf sowas steht. Den Gratis-Download für diesen Song gibt's bei uns im Blog.
Fritz Trackpick. Vom www ins RADIO.
Es ist Samstagabend und vielleicht hattet ihr jetzt nicht die beste Woche der Welt oder braucht einen Klaps auf die Schulter. Und genau deswegen hat Trackback-Redakteur Wayne Schlegel den besten Blödsinn im Netz rausgesucht.
Im finnischen Tampere ist es so wie im Rest Europas. Viele Menschen haben Angst vor Flüchtlingen und Immigranten und einige bilden darum rechtsextreme Milizen. Die Soldiers of Odin sind so eine. Glatzen in Bomberjacken, die durch den Schnee stapfen und Stress wollen. Wie lächerlich das ist, das wollen die Soldiers of Odin zeigen. Die verkleiden sich wie nordische Götter und Clowns, folgen der Miliz und machen sie komplett lächerlich. Lolz gegen Fremdenfeindlichkeit. Das Video dazu gibt's auf YouTube bei Lulu. Eine der traurigsten Nachrichten dieser Woche, Cute Overload macht dicht. Seit 10 Jahren gibt's im Blog jeden Tag süße Bilder von Katzen und Hunden und Quokkas und Eulen. Cute Overload ist einer der Blogs, die Lolcats groß gemacht haben. Jetzt macht die Betreiberin Megan Frost das Ding zu. Online-Werbung wäre für kleine Blogs nicht mehr profitabel, schreibt sie. Unser Tipp? Gedenkt Cute Overload und geht durchs Archiv für ganz viel. Oh. Wie fühlt es sich an, ein E-Sportler zu sein? Jemand, der in Turnieren mit hunderttausenden Zuschauern ein Videospiel spielt. Eine Antwort darauf gibt's in Jonathan Sutaks Doku The Foreigner. Im preisgekrönten Film geht's um den Spieler Gregory Fields, der als erster E-Sportler überhaupt ein Trending Topic auf Twitter war. Es geht um Druck, Stress und StarCraft. Die Doku gibt's zum ersten Mal kostenlos zu sehen auf Vimeo, dauert eine halbe Stunde und ist perfekt für einen verschneiten Sonntag.
Die Doku kann ich echt sehr empfehlen. Ich spoilere mal ein kleines bisschen. Es geht darum, warum einer der besten Spieler der Welt ein Match einfach schmeißt. Ist super, super spannend. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links. Jetzt gibt's mehr Netzmusik für euch. Night Owl. Broke for free.
Thank you.
Oger sind wie Zwiebeln, das wissen alle. Sie haben Schichten und auch bei der Musik von Broke for Free ist das so. Das war Night Owl von Broke for Free, ein Track, der aus ganz, ganz vielen Layern besteht, übereinander geschichtet wie ein Oger oder eine Zwiebel. Hat mich sehr, sehr erinnert an das Videospiel Hotline Miami, ist eines meiner Lieblingsspiele und ist eines der Netzmusik-Highlights hier bei uns heute bei Trackpack. Broke for Free heißt der Künstler, Night Owl, der Song könnt ihr gratis runterladen, trackpack.fritz.de, da gibt's den Link.
Fritz Trackpack.
Ich habe natürlich nicht nur Quatsch aus dem Netz für euch, ich habe auch ein paar ernste Sachen. Und Trackback-Redakteur Wayne Schlegel hat für euch zwei sehr, sehr coole Interviews und die Antwort, warum wir online wirklich so viel Bullshit sehen, der einfach nicht stimmt.
In der Zukunft sind wir alle tot. Das sagt Bruce Sterling, Science-Fiction-Literaturlegende, im Interview. Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk spricht mit ihm über die Zukunft, Vergangenheit und warum trotz der Begeisterung für die Bastlerkultur der Maker alle trotzdem nur noch mit einem MacBook rumlaufen. Sehr lesenswertes Interview beim BR. Was hält der Wikipedia-Erfinder Jimmy Wales eigentlich von Karl Marx? Darüber spricht mit ihm Tina Mendelssohn von Dreisaat Kulturzeit. Im Interview geht's um Wales Ideale und was die Massenüberwachung für die Netzenzyklopädie bedeutet, nämlich ein Spielball zu werden in ideologischen Grabenkämpfen. Warum steht im Internet eigentlich so viel Bullshit? Die Antwort haben Forscher in Italien und Boston herausgefunden. In einer Studie über Gerüchteverbreitung im Social Web zeigen sie, dass Menschen das teilen, was ihre eigene Überzeugung untermauert. Faktenchecks helfen dagegen überhaupt nichts. Sie werden bloß als Missinformation abgewertet. Ten hat die Ergebnisse für euch zusammengefasst.
Na, das liefert ja dann irgendwie auch die Antwort auf meine Frage bei sowas mal. Ja, warum googeln die Leute denn nicht, ob irgendwas stimmt, bevor sie auf Teilen drücken? Weil sie halt nicht wollen. Weil es ins Weltbild passt. Eigentlich sehr, sehr logisch. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links zu den Stories. We'll be right back. Days von Thomas VX. Das kommt auf dem Label Argo Fox. Und das sind für mich so ein bisschen persönliche Helden. Das ist so ein Net-Label, die machen wollen, dass YouTube und Twitch ein bisschen weniger scheiße klingen. Und darum bringen die Musik raus, die sich gut für Videos eignet. Diese Musik gerade, die hätte sich vielleicht für so ein bisschen erotisch angehauchtes Let's Play von einem, weiß nicht, Vogelanwaltssimulator geeignet. Da würde ich das schön finden. Hört mal rein, auch wenn ihr kein YouTuber seid, den Link zu Argo Fox gibt's im Blog zur Sendung. Jetzt gibt's
Fritz Trackpick.
Im April geht's weiter mit Game of Thrones. Ich freue mich hart. Vor allem jetzt, wo bekannt wurde, dass es dieses Jahr auch kein neues Buch gibt. Oh. Aber jetzt mit der Serie, wenn ihr jetzt kein teures Pay-TV habt und auch nicht warten wollt auf die Blu-ray, dann wird es ja ziemlich schwer. Es wird unerträglich schwer. Und in den USA dagegen sind die Leute, die haben es gut. Die holen sich für einen Zehner im Monat online HBO Go und dürfen das gucken. Und natürlich denken sich die Leute hier, ich will nicht warten. Ich will kein Pay-TV. Ich hole mir die Serie aus dem Netz. Und das sieht man auch, Game of Thrones ist die meistkopierte Serie ever. Und ich möchte aber wissen, wie sieht's eigentlich aus mit der Legalität der ganzen sneaky Netzmethoden? Wann kriege ich Post vom Anwalt? Das würde ich jetzt abklopfen mit Trackback-Reporter Markus Richter. Und den Anfang machen wir mit dem Klassiker, mit BitTorrent. Mit BitTorrent, da ladet ihr über so ein kleines Programm eine Serienfolge von hunderten anderen Nutzern runter und ladet diese Folge aber gleichzeitig selber hoch für andere.
Und genau das ist das juristische Problem oder der juristische Strick, der dir draus gestrickt werden kann. Weil die Juristen sagen oder die Rechtsanwälte, die dann abmahnen, okay, du lädst nicht nur runter, du lädst auch noch hoch und das mahnen wir ab, weil du dann quasi diese Datei anbietest. Und das wird halt tatsächlich gemacht, also wird auch abgemahnt, das kann auch richtig teuer werden, so bis zu 1000 Euro sind die Zahlen, die für so einen typischen Fall halt rumgehen. Und das machen trotzdem viele Leute, weil man sich vor Entdeckung schützen kann, aber man weiß es halt nicht so genau und man muss halt sagen, klipp und klar, das ist illegal und wenn man da erwischt wird, dann ist man halt auch dran.
Okay, verstehe BitTorrent nicht so gut, also ja, vor allem irgendwie so ungeschützt, sehr, sehr gefährlich, verstehe, okay. Dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, okay, nee, mache ich alles nicht, ich gucke das einfach auf so Webseiten. Es gibt ganz, ganz viele Webseiten, die haben dann so komische Endungen mit .vu und Punkt was auch immer und da gibt's die ganzen Serien und dann kann man das gucken und dann denkt man sich so, ja, ist im Browser, ist alles gut. Ist das so?
Also Juristen streiten sich da. Ja. Also die Extremen sind so, das ist eine flüchtige Informationsübertragung, also keine Kopie, alles okay. Und die andere Sache ist, doch, das ist eine illegale Kopie aus offensichtlich rechtswidriger Quelle. Abschließend geklärt ist das tatsächlich alles nicht juristisch, theoretisch, aber Rechtsanwalt Thomas Schwenke fasst das so zusammen.
Also Streamen ist auf jeden Fall eine Grauzone. Es kann einem potenziell was passieren, aber ich würde mal sagen, im Winter über einen verschneiten Gehweg zu gehen, bringt eine höhere Gefahr mit sich, als Streamings sich anzuschauen.
Also die juristische Diskussion ist theoretisch. Es gibt da irgendwie kaum Abmahnung, es wird kaum praktisch verfolgt. Ich bin tatsächlich selber oder würde selber dafür aus einem anderen Grund warnen, da hinzugehen, weil diese Seiten halt immer diese ganzen Werbedinger haben und man klickt aus Versehen und es sieht aus wie ein Player, aber ist dann doch auch wieder Werbung. Und dann landet man irgendwo. Und das ist ja alles so sehr schmierig und zwielichtig, wie solche Angebote halt sind. Und deswegen lasse ich da lieber die Finger von.
So, dann gibt es ja noch die dritte Lösung, die nerdigste Lösung. Das ist nämlich die, da hat man nicht die schmierige Werbung, sondern benutzt weiterhin so Dienste wie Netflix oder HBO Go. Aber benutzt dann so eine Art VPN-Dienst-Dingsbums, das vortäuscht, dass du gar nicht in Deutschland bist, wo kein Game of Thrones existiert, nur im Pay-TV, sondern in den USA, wo alles toll ist.
Das stimmt und das ist dann also jetzt nicht so sehr strafbar, sondern es ist genau genommen ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter, die natürlich immer reinschreiben, du darfst das nur gucken, wenn du in dem Land bist, von dem du auch vorgibst, dass du da drin bist. Deswegen könnten sie euch theoretisch dann verklagen wegen dieser Verstoß gegen die AGB, aber das ist kaum wahrscheinlich, hat mir Rechtsanwalt Thomas Schwenke gesagt.
Bekannt ist mir so ein Fall nicht. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass Anbieter deswegen tatsächlich Abmahnungen aussprechen werden, weil es sehr schlecht fürs Image ist. Das heißt, praktisch halte ich Geoblocking auch nicht für die große Gefahr.
Das ist tatsächlich so, die Anbieter sind gar nicht so hinterher, das irgendwie durch Klagen zu lösen, sondern die machen das lieber technisch. Netflix hat gerade eben angekündigt, sie wollen jetzt nochmal ihre Technik aufbohren, damit sie besser gegen solche User vorgehen können. Und sie quasi Leute, die vorgeben, von woanders herzukommen, werden dann ausgewiesen und zurück ins Heimatland, in ihr Netflix-Heimatland quasi geschickt.
Aber da gibt es kein Star Trek.
Das stimmt, aber irgendwas ist halt immer.
Also. BitTorrent, ich fasse zusammen, BitTorrent, nein, zumindest nicht ungeschützt. Ganz viel Post vom Anwalt. Auf Streaming-Seiten gucken, jein, die sind generell etwas weniger gefährlich, Aber wenig Post vom Anwalt, also. Aber doofe Werbung. Und VPN, ja, um benutzen, VPN benutzen, um sich das geilere USA-Angebot von Netflix und Co. einzuwählen. Auch eine clevere Methode, keine Post vom Anwalt, aber vielleicht werdet ihr vom Dienst selber rausgeschmissen. Bei Fritz ist gerade Serienwoche. Auf fritz.de/Serien gibt's noch mehr Kram. Von Marcello Vasami, der macht eigentlich Musik für Geld, aber jetzt zum Jahresanfang sagt er Danke bei seinen Fans und darum gibt's Why Not gratis auf seinem Soundcloud-Profil. Wir haben es gerade, ich mach's an. Und den Link dazu, den gibt's auf trackback.fritz.de. Marcello Vasami mit Why Not. Den vollen Track, der ist so 8 Minuten lang, den gibt's bei uns im Blog trackback.fritz.de. Da gibt's auch die ganze andere Netzmusik, die wir hier spielen. Und jetzt müssen wir ein bisschen über Podcasten sprechen. Lasst uns übers Podcasten sprechen. Es gibt so Sachen wie Serial, es gibt so Sachen wie This American Life, Reply All. Das sind so Podcasts aus den USA, die einen riesen fetten Hype haben gerade. Hunderttausende Hörer für toll produzierte Formate. Selbst Präsident Obama war neulich zu Gast in einem Podcast. Und in Deutschland gibt es solche erfolgreichen Podcasts einfach nicht. Nicht in dem Ausmaß. Das wollen aber ein paar Berliner Radiomacher ändern. Sie haben 4000 Hertz gegründet, ein Podcast-Label, um auch hier Podcasts zu machen, bei denen alle sofort auf Subscribe tappen. Ich habe mit einem der Gründer gesprochen, mit Nicolas Seemack, der war hier öfters zu Gast, im 4000 Hertz Studio in Kreuzberg und wollte natürlich zuerst von ihm wissen, was ist eigentlich ein Podcast-Label?
Ein Podcast-Label, ja, wir verstehen darunter einen Zusammenschluss verschiedener Autoren, die unter einem Dach erzählerische Podcasts produzieren. Vergleichbar vielleicht mit einem Musiklabel, wo Künstler eben unter einem Dach auch veröffentlichen. Und so sehen wir das für Podcasts auch.
Für die Leute, die vielleicht nicht so viel so in US-Podcasts, im US-öffentlichen Radio unterwegs sind, viele Leute denken ja bei Podcasts, das sind halt so 4 Typen mit Brillen und sie reden über iPhones und sie verdienen damit kein Geld und es klingt auch nicht so geil. Aber Leute hören sich das an, weil es 3 Stunden dauert und Autofahrten sehr lang sind. Ihr wollt ja was anderes machen.
Ja, wir wollen es eigentlich an jeder Ecke anders machen, wie das du jetzt gesagt hast. Naja, also natürlich, wir haben eine Firma gegründet. Das heißt, wir würden im besten Fall auch Geld verdienen. Das wollen wir eben über die Kooperation mit Werbepartnern machen, so wie es in den USA auch passiert. Und ansonsten ist es inhaltlich eben jetzt nicht nur gesprächsbasiert, sondern wir wollen was erzählen. Also wir erzählen Geschichten oder, naja, berichten von bestimmten Dingen. Und das ist eben eine ganz andere Struktur als bisher im deutschen Podcast eben passiert ist. Also keine Gesprächsrunde, nicht einfach nur hier Mikro an und Mateflasche auf und wir quasseln mal ein bisschen über Apple, sondern vorbereitete, recherchierte Geschichten.
Worauf kann man sich da so freuen?
Naja, wir haben unterschiedliche Formate. Wir haben ein Format, in dem mein Kollege Hendrik Evert das Klarträumen erlernen will. Das ist ganz interessant. Also der will lernen, seine Träume zu beeinflussen. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Durchaus wissenschaftlich fundiert. Dann gibt es einen Systemfehler, heißt das Format von Christian Grasse. Das ist auch schon vorher als Podcast erschienen. Da, wie er sagt, setzt er sich mit der Kultur des Fehlers auseinander. Das ist auch ein bisschen technisch basiert. Also für die Nerds ist auch durchaus was dabei. Naja, und dann haben wir auch noch Gesprächsformate, klassische, aber nicht Gesprächsrunden. Also wir haben Interviewformate mit vielleicht auch prominenten Gästen und so weiter. Also wir haben ein breites Angebot an verschiedenen.
Jedes Mal, wenn ich so über Podcasts mit Freunden und so Audioproduzenten spreche, dann sind alle immer so, ja, Podcast, super, super geil, aber es ist halt kein Geld drin. Und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer so ein Ding von wegen, man schielt immer so ein bisschen rüber in die USA und dann denkt man aber hier, das wird auf keinen Fall klappen. Ich glaube, ihr seid da wahrscheinlich ein bisschen optimistischer.
Ja, durchaus, sonst hätten wir das nicht gemacht. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt hier schwer deprimiert. Ja, also ich glaube, da gibt's auch so eine Scheu in Deutschland, sich mit Werbung über Wasser halten zu wollen. Das ist halt ein Konzept, was in den USA funktioniert und wir glauben schon daran, dass das hier auch funktioniert und das Feedback der Firmen, auf die wir so zugegangen sind, bisher ist auch durchaus positiv. Also wir haben uns gesagt, wir machen das jetzt ein Jahr und nach einem Jahr legen wir mal die Karten auf den Tisch und wenn es dann gut ist, dann ist gut. Ansonsten müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ich meine, ich habe bisher auch Podcasts gemacht auf dieser privaten Ebene, wie es ganz viele machen. Dann kommen ja Spenden und es ist alles total nett. Flatter kennt man, so einen Spendendienst im Netz. Aber es ist halt nichts Verlässliches und es ist auch nichts, wo man sagen kann, darauf baue ich jetzt meine Existenz auf. Und das ist eigentlich, weil wir Podcasting einfach lieben, ist es notwendig, dass man da ein Geschäftsmodell entwickelt. Und eigentlich alle Medien, also Print, überall. Ich meine, überall wird Werbung gemacht. Warum sollte man das im Podcast nicht auch machen?
Warum eigentlich nicht? Nicolas Seemack war das von 4000 Hertz, einem Berliner Podcast. Label. Montag geht's los, diesen Montag mit unter anderem dem Systemfehler. Ein sehr, sehr toller Podcast, dessen Macher auch hier schon zu Gast war. Deswegen, ja, könnt ihr auch nachhören hier im Blog bei Trackback. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass da ein paar interessante Podcasts rauskommen und ich sie abonnieren kann. Und vielleicht macht ihr das auch. Den Link zu 4000 Hertz und zu Nicolas Seemack gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom in this room for one bedroom. You know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul plays from your earlier days has left you all alone. Put me in a we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time. I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you.
Smalls von Steady Hustle und Corey Foran. Und das ist Netzmusik, trackback.fritz.de. Da gibt es den Download-Link für euch.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche stellen wir hier bei Trackback einen Menschen vor aus dem Netz und die coolen Projekte, an denen die arbeiten. Und wen wir vorstellen, das sagen uns aber immer die Gäste der Vorwoche. Letzte Woche war Ulrike Kretzmer zu Gast, eine Podcasterin, die ins Museum geht. Und das war ihr Vorschlag.
Daniela Ishorst, Kunst und Horst.
Daniela Ishorst, mit der skype ich jetzt. Guten Tag, Daniela.
Hallo, Dennis.
Du machst Podcasts über Kunst und Theater und Museen. Er heißt Kunst und Horst, weil du Ishorst mit Nachnamen heißt, nehme ich an. Und,
genau.
Der Name ist fantastisch. Ich musste sehr, sehr lachen bei Kunst und Horst. Ich finde das einen tollen Namen. Ich möchte aber wissen, warum machst du diese Podcasts? Also wie kamst du diesen Podcasts über Kunst?
Also erstmal habe ich angefangen, mich mit Kunst zu beschäftigen, 2011, und dann halt 3 Jahre später mit Podcast hören. Und es gab so wenig Podcasts über Kunst und ich hatte irgendwie Bock, selber was zu machen. Ja, und dann habe ich mich da durchgewurstelt.
Und wie kam es zu der Kunst?
Das war so ein Aha-Erlebnis. Ich war in Düsseldorf unterwegs und da war ein riesen weißes Plakat und da stand Hamlet drauf vom Schauspielhaus. Und ich hatte keine Ahnung von Hamlet, aber ich hatte das Gefühl, ich müsste jetzt mal unbedingt ins Theater gehen. Und dann habe ich mir das Stück tatsächlich 3-mal angesehen. So gut hat mir das gefallen. Ja.
Außenwerbung.
Genau.
So sieht's nämlich aus. Okay. Ja. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade podcastest?
Wenn ich nicht podcaste, gehe ich arbeiten. Ja, und mach Sport. Also alles, was man so macht.
Okay. Was war eigentlich so bei dir so die eindrücklichste Aufführung oder Ausstellung, über die du gepodcastet hast?
Es sind eigentlich 2 Dinge, über die ich leider noch nicht gepodcastet habe, weil das vor meinem Podcasten war. Das war einmal die Günther-Uecke-Ausstellung in Düsseldorf. Die fiel dann aber leider hinten über. Ja, und Theaterstück doch mit Lars Eidinger an der Schaubühne in Berlin. Das habe ich mir im letzten Jahr angeguckt und das hat mich ziemlich bewegt. Das war schon sehr großartig.
Also worüber würdest du denn noch unbedingt gerne podcasten wollen?
Ich würde total gerne mal mir den Boros-Bunker angucken. Der ist ja auch in Berlin. Mhm. Das ist ja eine Privatsammlung. Der verleiht ja seine Sammlung auch. Und den Bunker würde ich mir halt gerne mal angucken. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Atmosphäre, da zu sein. Alleine schon wegen den Räumlichkeiten.
Hört sich bestimmt auch gut im Podcast an, wenn man vielleicht ja. von da podcast. Okay, bist du bereit für unsere famose Kurzfragerunde?
Ja, bin ich.
Sehr gut. Heißt es der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Twitter.
Welches Spiel hast du zuletzt gespielt?
Uff, Mario Kart.
Heißt es GIF oder JIF?
GIF.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Podcasts nochmal hörst?
Hilfe.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir hier an der nächsten, hier an dieser Stelle in der nächsten Woche unbedingt vorstellen müssen?
Einmal der Happy Day Podcast von Philipp und Roman.
Und wenn der keine Zeit hat?
Wenn der keine Zeit hat, das E&U-Gespräch mit Benjamin und Markus.
Daniela Ishorst war das. Sie war unsere Bloggerin privat heute. Sie podcastet über Museen. Vielen, vielen Dank. Hört euch das mal an und auch über andere Kunst, über alle mögliche Kunst. Ganz, ganz toll macht ihr das. Thank you. Das war Keoma mit einem seltsamen O. Black hieß der Song. Die hört ihr morgen um diese Zeit bei Unsigned, der Sendung mit den Künstlern ohne Plattenvertrag. Und bei Keoma mit dem merkwürdigen O, da stimmt das nicht mehr so ganz mit dem Plattenvertrag oder eigentlich gar nicht. Ja, die waren halt öfters da und die waren halt super. So gut waren die, dass sie halt jetzt ihr Debüt rausbringen mit einem Plattendeal. Und das ist sehr, sehr spannend und darum sind sie auch morgen zu Gast bei Christoph Schrag und erzählen dann die ganze Story bei Unsigned. Und bei Trackback machen wir ja ganz viel Netzmusik. Und jetzt habe ich was für euch, und zwar die Missy MTN. So heißt der Track von Anna Treacle. Die verkörpert wirklich das, was Netzmusik so besonders macht. Sie hat alle Parts ihrer Musik online gestellt, damit ihr sie remixen könnt. Sehr, sehr coole Aktion. Link dazu gibt's bei uns im Blog trackback.fritz.de. Und wenn ihr einen Remix gemacht habt, ich will den hören.
Fritz. Und das hört man.